Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Liebe VMware-Interessierte, in dieser Episode nehmen wir Sie mit nach Barcelona zur VMware Explore 2024. Unsere Kollegen waren vor Ort und haben spannende technische und kaufmännische Neuigkeiten mitgebracht. Von Memory Tiering über Ransomware Protection bis hin zu den neuesten Entwicklungen bei VMware Tools und Lizenzierung. Hören wir gemeinsam rein.
Mein Name ist Fabian Schülzle, ich bin Solution Manager für Virtualization bei der Advanced Unibyte und in meinem Aufgabengebiet liegt auch der Hersteller VMware und ich war mit ein paar Kollegen auf der VMware Explore 2024 in Barcelona und in dem TechPod möchten wir einfach die ganzen Updates und Neuerungen, die wir mitbekommen haben, aufzeigen und Sie als Kunden darüber informieren. Zuallererst mal gehe ich auf ein paar kaufmännische Themen ein, wie Portfolio-Update, die Preissituation und auch die anderen Änderungen, die da so mit sich kamen seit dem neuen Geschäftsjahr von Broadcom. Und später habe ich dann noch zwei technische Kollegen dabei, mit denen ich über die neuen technischen Features und Ankündigungen sprechen werde. Beim Portfolio hat sich ein bisschen was getan. Also die Wünsche wurden erhört von vielen Kunden und auch von uns als Partnern. Es wurde etwas angepasst. Also wir hatten ja davor die Essential Plus Lizenzen, die wurden End of Life gestellt. Bedeutet, so der kleinste Einstieg haben wir jetzt mit vSphere Standard. Dafür haben wir jetzt aber endlich Enterprise Plus, die wir einzeln beziehen können. Davor war es ja so, wenn man die Enterprise Plus Lizenzen haben wollte, musste man zwingend auf die vSphere Foundation gehen und hat sich automatisch natürlich noch weitere Services mit dazugeholt, wie Visan, Tanzu und Area Suite Standard. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Man kann jetzt auch Enterprise Plus alleine beziehen. Was sich leider nicht geändert hat, es gibt weiterhin keine Upgrade-Pfade. Das heißt, wenn man irgendwie noch bestehende Lizenzen hat oder auch unterjährig jetzt von zum Beispiel einem vSphere Standard auf vSphere Enterprise Plus oder von Enterprise Plus auf eine vSphere Foundation wechseln möchte, dann geht es bislang immer noch nicht. Sie haben es jetzt aber nicht ganz ausgeschlossen, dass es in Zukunft mal noch kommen wird, aber da haben wir bisher auch noch keine Informationen. Ansonsten wichtig zu erwähnen, in der vSphere Foundation haben wir jetzt ein bisschen mehr drin, und zwar Visan war bisher nur mit 100 Gig pro Kern lizenziert. Da haben wir jetzt eine Erhöhung auf 250 Gig pro Kern. Das ist jetzt auch schon ein super Update für die Visan-Thematik, dass wir da nicht mehr so viel mit Add-ons arbeiten müssen. Kann natürlich in dem einen oder anderen Projekt helfen. Ansonsten war es das so hauptsächlich portfoliomäßig. Das heißt, das andere oder das bestehende Portfolio wird nicht krass verändert. Wie gesagt, wir haben hauptsächlich den Switch von Enterprise Plus, dass man es jetzt einzeln beziehen kann und eben die Essential Plus Lizenzen, die leider end of life gegangen sind. Ansonsten bleibt das Portfolio soweit bestehen. Bei den Listpreisen hat sich natürlich auch das ein oder andere getan. Da müssen wir jetzt natürlich in dem jeweiligen Projekt schauen, was das für Auswirkungen für Sie hat. Aber ich denke, da finden wir immer eine gute Lösung. Ansonsten bleibt mir noch zu erwähnen, für Sie als Kunden gibt es jetzt einen weiteren Service von Broadcom, und zwar in Form von Renewal Mails. Heißt, wenn Sie Lizenzen haben und die auslaufen, dann kriegen Sie ab 180 Tage vor Ablauf verschiedene Informationen zum Ablauf Ihrer Lizenzen, welche Lizenzen auslaufen, was es für Auswirkungen hat, welche Wege es denn sonst gibt, und da werden auch wir als Reseller natürlich mit einspringen können und dann können wir uns das in dem Fall einfach anschauen. Genau, jetzt möchte ich aber auch gar nicht viel mehr Zeit verlieren und die kaufmännischen Themen beleuchten, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass wir in die Technik springen. Deswegen würde ich sagen, wir hüpfen direkt mal in das erste technische Interview. So, jetzt sitze ich hier mit meinem Kollegen Stan. Stan, du darfst dich einmal kurz vorstellen.
Ich heiße Stan Penner, bin System Engineer bei der Advanced Unibyte und bin am Standort Leverkusen positioniert und darf da die Kunden betreuen im Bereich VMware, NetApp, Netzwerk, genau so im ganzen Datacenter-Umfeld.
Danke dir, Stan. Was waren denn so deine Top-Themen auf der VMware Explore? Was hast du mitgenommen?
Ja, genau. Ich durfte ja dieses Jahr mit auf die VMware Explore und da gab es zwei Themen, die ich super interessant finde, und zwar einmal den VM Data Collector und das Memory Tiering, was VMware anbietet.
Von dem VM Data Collector habe ich schon mal gehört. Das hat es nicht was mit NetApp zu tun? Kannst du mir da was dazu sagen?
Ja, genau. Das ist ein Tool von NetApp, das ist von der Funktion genauso, wie man RV-Tools auch kennt im VMware-Umfeld. Mhm. Das heißt, mit den RV-Tools werden ja alle Daten gesammelt oder Daten irgendwie da bereitgestellt, die ich in VMware irgendwie nutze, Ressourcen wie auch Speicherkapazitäten. Und genauso arbeitet auch der VM-Data-Collector von NetApp. Nur das Coole ist hier, das wird sehr cool grafisch dargestellt. Man kriegt sehr gut einen Überblick, also es ist nicht nur so eine Excel-Liste oder so, sondern man kriegt, wie gesagt, grafisch dargestellt und sieht, was man an Speicherkapazitäten verwendet, was die VMs für Ressourcen benötigen. Also ist echt eine schöne grafische Oberfläche.
Nicht schlecht. Ist der auch schon verfügbar?
Ja, das leider eben noch nicht. Ich habe eben auch nur auf der Firmware Explorer ein paar Bilder gesehen. Das Tool selbst stand jetzt noch nicht verfügbar oder stand jetzt, wo wir hier die Aufnahme machen. Das heißt, der soll Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres wohl kommen. Und ich kann mir das vorstellen, dass echt ein cooles Tool wird, gerade um neue Hardware zu holen, um die bestehende Hardware abzulösen und nicht nur im Speicherumfeld, weil es ja von NetApp kommt, sondern auch im Host-Bereich, also wie viel CPU wirklich benötigt werden. Der große Vorteil von dem Tool im Vergleich zu RV-Tools ist, dass ich das über einen Zeitraum auch laufen lassen kann. Das heißt zum Beispiel über eine Woche oder einen Monat und dadurch sehe, wie verändern sich meine Ressourcen, habe ich Peaks, habe ich keine Peaks, genau.
Klar, das kann man dann natürlich nutzen für zukünftige Sizings, Planungen, Ressourceneinsparung und so weiter.
Ja, genau.
Nicht schlecht. Und dann hast du auch noch was von Memory Tiering erzählt.
Ja, genau. Memory Tiering. Ich glaube, alle sind über die Preise ein bisschen schockiert, die ja gerade bei VMware-Umfeld rumgehen oder Broadcom. Und das Memory Tiering könnte ein Feature sein, was das so ein bisschen wieder dagegen spielt. Und zwar, wie der Name schon sagt, Tiering, geht es darum, dass ich nicht meinen ganzen Memory auf meinen RAM-Riegeln wirklich nutze, sondern zusätzlich mein Memory auf NVMe-Platten auslager. Das heißt, mein RAM, wenn ich zum Beispiel 1 Terabyte RAM habe in meinem ESX-Host, besteht da aus der einen Hälfte, also 512 GB, meinen RAM-Riegeln und die anderen 512 zum Beispiel NVMe-Speicherplatz, also eine NVMe-Disk. Und kann dadurch natürlich Kosten einsparen, weil auch Stand heute noch immer der RAM-Riegel so der größte Kostenpunkt ja ist bei so einem Host.
Das klingt schon mal sehr spannend und da haben wir bestimmt ein paar Ansatzpunkte, um auch Kosten zu sparen. Und wie funktioniert das jetzt technisch? Kannst du uns da ein bisschen mit reinnehmen?
Ja, genau. Es gab ja sowas schon mal in der Vergangenheit, sowas Ähnliches. Nur da war es hardwarebezogen. Das heißt, man musste spezielle Hardware sozusagen kaufen, die leider kostentechnisch nicht so viel günstiger wie der eigentliche RAM-Riegel. Deswegen hat sich das nicht so ganz durchgesetzt. Jetzt, wie gesagt, kann ich einfach NVMe-Disks nehmen, die ich dann an meinen Host hänge. Das Coole ist, dass es eben über den ESX-Kernel direkt gemanagt wird. Das heißt, man braucht auch keine zusätzliche Lizenz oder so, sondern die ist sofort standardmäßig dabei und kann ich sofort freischalten. Das heißt, ich kann jederzeit an meinem ESX-Host, auch Stand jetzt schon, sobald ich 8U3 habe, mein RAM erweitern oder mein Memory erweitern durch NVMe-Disks und dadurch natürlich kostengünstig das eben vergrößern. Das Coole ist, für die VM ist es gar nicht sichtbar, wo mein RAM liegt. Das heißt, für die VM gebe ich weiterhin so viel RAM, wie sie eben braucht. Und im Hintergrund von VMware aus wird dann geguckt, wird da drauf oft zugegriffen oder eben nicht. Sobald nicht so oft zugegriffen wird, wird das natürlich automatisch in meinen NVMe-Speicher verschoben. Und so kann ich eben, wird das im Hintergrund hin und her verschoben, ohne dass der User was merkt, die Applikation was merkt oder auch mein Betriebssystem. Es ist ganz gleich und genau.
Aber hat es dann nicht irgendwelche Performance-Einbußen?
Ja, genau. Also wie gesagt, laut VMware gibt es nur 3-5% Performance-Einbußen overall, je nach Applikation natürlich. Und das bei einer Ratio von 1:1 bei deren Tests. Leider gibt es noch ein paar Einschränkungen laut VMware. Das heißt, Stand jetzt mit VMware 8U3 sollen wir eben noch keine Ratio von 1:1 einsetzen, sondern nur von 4:1. Und das finde ich ist ein bisschen unglücklich. Das heißt, wenn man 1 Terabyte RAM hat, dann habe ich eben nur 250 oder 256 Gigabyte NVMe-Disk, die ich da zusätzlich hinzufügen kann. Und ich finde, da ist das Verhältnis noch nicht so, dass ich das auf meinem Preis so heftig widerspiegelt, dass ich das irgendwie groß einsetzen kann. Das soll sich aber laut VMware mit den nächsten Versionen schon ändern. Das heißt, ab der nächsten Version wollen sie diese Ratio immer anpassen, zumindest was Best Practice ist. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich Zukunft hat und man da wirklich deutlich günstigere ESX-Hosts bekommt, da man ja den RAM aufteilen kann auf einen NVMe-Speicher, der ja kostengünstiger ist.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich glaube, das müssen wir einfach beobachten, wie sich dann der Markt etablieren wird und wie dann auch die ersten Erfahrungswerte dann aussehen, wenn wir das auch mal draußen haben und getestet. Und genau, was dann die zukünftigen Updates mit sich bringen, das behalten wir einfach im Auge und dann schauen wir da nochmal drauf.
Ja, genau.
Dann, Stan, vielen Dank dir für deine Ausführungen. Ich habe auf jeden Fall nochmal mehr mitgenommen. Ich war ja nicht so viel in den technischen Sessions unterwegs, aber es hat mir auch nochmal einen guten Einblick gegeben.
Ja, danke dir, Fabi.
So, jetzt bin ich hier mit meinem Kollegen Patrick. Patrick, du warst ja auch mit in Barcelona. Darf ich dich einmal kurz vorstellen?
Ich bin der Patrick. Hallo, Fabi. Ich bin seit 13 Jahren bei der AU, bin Senior System Engineer und beschäftige mich hauptsächlich mit Storage und Virtualisierung. Und ich hatte das Vergnügen, mit den Kollegen in Barcelona zu sein und viele neue, interessante Themen uns anzuhören. Und ein paar habe ich heute mitgebracht.
Mega, Patrick, das klingt sehr cool. Was hast du denn für Themen mitgebracht?
Ja, zum einen habe ich mir ein paar Sessions über den vCenter angeschaut, über die aktuelle U3. Und der zweite Themenblock war hauptsächlich von Ransomware und Disaster Recovery geprägt.
Oh, sehr spannend. Jetzt möchte ich aber natürlich erstmal was zum vCenter erfahren. Was konntest du denn da Neues mitnehmen?
Fangen wir mit dem ersten Thema an, Upgrade Performance. Die wurde in der aktuellen Version deutlich verbessert und eine Downtime für den vCenter ist mittlerweile von ca. 45 Minuten auf 3 Minuten reduziert worden. Oh, wow. Das heißt, ja, früher musste man für einem vCenter-Upgrade eben bis zu 45 Minuten auf seine Cluster-Funktionalitäten verzichten. Und heute sind es nahezu nur noch 3 Minuten. Mit der U3 bleibt der alte vCenter so lange wie möglich online. Und in dieser Phase wird dann die ganze Konfiguration auf den neuen vCenter migriert, sodass die Downtime dann eigentlich nur noch, dass bei der Downtime dann eigentlich nur noch wenige Daten übertragen werden müssen, beispielsweise Hostname und IP-Adresse. Und das funktioniert tatsächlich so schnell. Also erst letzte Woche konnte ich das sehr cool verifizieren.
Ja, das ist ja auch immer noch mal so ein Thema. Was preist der Hersteller an und wie sieht es dann in der Praxis aus? Aber mega, dass du da dann auch schon die Erfahrung sammeln konntest. Sehr cool.
Außerdem gibt es Verbesserungen beim Cluster-Backup für den vCenter. So wird die Config des vCenters auf die Hosts ausgelagert. Das bedeutet, dass im Falle eines Restores des vCenters und einem bereits vor längerer Zeit erzeugten Backups, die danach getätigten Konfigurationen von den Hosts nachgeladen werden können. Das heißt, es gibt da also keinen Config-Drift, keinen Config-Gap an der Stelle, sondern ein Restore zieht sich die Konfigurationen vom Host und das funktioniert auch mittlerweile für die gesamte Cluster-Konfiguration. Dann komme ich zu ein paar Features, die vor allem für unsere größeren Kunden interessant sein dürfte, die mehrere vCenter im Einsatz haben oder für Service-Provider. Und zwar gibt es da ein paar Funktionen zur sogenannten vCenter-Flottenverwaltung, also dem gleichzeitigen Verwalten von mehreren oder vielen vCentern über VCF-Operations. Also bei der Flottenverwaltung ist zum Beispiel das zentralisierte Verwalten von Zertifikaten oder von Passwörtern zu nennen.
Da fällt mir noch ein, das war in der Vergangenheit ja oft so ein Painpoint und eine Herausforderung für viele Kunden. Wie haben Sie das jetzt gelöst?
Ja, genau. Also zum einen gibt es ein zentrales Dashboard für die Zertifikatsverwaltung aller Zertifikate im vCenter und aller Passwörter im vCenter. Und auch das Renewal ist vereinfacht worden. Das heißt, mit bestimmten Zertifizierungsstellen lassen sich Auto-Renewal von Zertifikaten implementieren, sodass man da deutlich weniger manuellen Aufwand hat. Genau, aber diese ganzen Funktionen über Zertifikatsverwaltung, Passwortverwaltung ist alles noch als geplant gekennzeichnet. Das heißt, es soll dann zeitnah implementiert sein und in Folgeversionen kommen.
Mega. Ja, hier auch wieder to be continued. Werden wir uns aber natürlich anschauen, sobald es dann online geht, um auch hier wieder die Erfahrungen zu sammeln.
Genau. Neuigkeiten gibt es auch zum Single Sign-On. Das soll zukünftig über den gesamten VCF-Stack hinweg funktionieren und soll Funktionen wie das OAuth-Protokoll unterstützen und verbreitete Identity-Provider wie Ping, Okta, ADFS und Azure AD können dann integriert werden. Und zum Abschluss gibt es dann noch ein paar Updates für die vCenter-Automatisierung oder Programmierung. Zum einen soll eine einheitliche SDK über den gesamten VCF-Stack kommen. Und darüber dann auch eine einheitliche Authentifizierung implementiert werden. Power CLI bekommt mehr Gewicht und so sollen für die Power CLI auch alle Features implementiert sein. Und außerdem wird der Funktionsumfang für Terraform erweitert. Ob wir aber alle in den Genuss dieser neuen Features kommen, bleibt noch abzuwarten, weil hauptsächlich in Verbindung mit der VMware Cloud Foundation sind diese Features angekündigt und der einzelne Admin mit einem vCenter, für den sind viele dieser Features vielleicht gar nicht sichtbar.
Mhm. Ja, Patrick, das hat sich jetzt, obwohl das vCenter ja so eine alteingesessene Technologie ist, echt nach vielen Neuigkeiten angehört, die sie da angekündigt haben. Das heißt, auch hier macht der Fortschritt keinen Halt. Jetzt hast du aber vorher noch gesagt, du hast dir viel zum Thema Ransomware-Schutz angeschaut. Das ist natürlich ein Thema, das viele Leute gerade sehr interessiert. Vielleicht auch, vielleicht sind sie auch schon betroffen davon. Was hat denn jetzt VMware in dem Rahmen angekündigt? Was haben die da vor?
Genau, ich habe mir auch ein paar Sessions zum Ransomware-Schutz angehört und auch hier wird zukünftig sehr viel mit AI und KI passieren, hinsichtlich der Erkennung, aber auch der Bedrohungsszenarien. Da darf man also gespannt sein. Ja, immer wieder wurde auch bei der VM Explore gesagt, dass das Thema Cyber-Resilienz ein mehrschichtiges Sicherheitskonzept bedarf und verschiedene Elemente erfordert. Zum einen ist da das sehr hardwarenahe Plattform-Hardening. Da gibt es für vSphere ja beispielsweise auch fertige Empfehlungen von VMware, fertige Protokolle. Die zweite Stufe ist dann VMware vDefend mit Firewall-Funktionalitäten. Und die dritte Stufe ist VMware Live Recovery, ein Werkzeug zur Wiederherstellung, wenn es dann doch mal zu einem Angriff oder einem Desaster gekommen ist. Und vielleicht als erste Info die zwei Produkte, VMware Live Cyber Recovery und VMware Live Site Recovery, beziehungsweise bekannt vielleicht eher unter Site Recovery Manager, sind mittlerweile unter einem Begriff zusammengefasst, nämlich dem VMware Live Recovery. Und auch in der Bedienung und in den Begrifflichkeiten wird ganz klar versucht, dass sich die beiden Tools mehr und mehr annähern. Das heißt, wenn man das eine versteht und bedienen kann, dann ist der Workflow im anderen Tool entsprechend auch einfach und genauso auch in den Workflows und in der Implementierung.
Jetzt hast du auch gesagt, sie arbeiten da viel mit AI-Features zusammen. Was haben sie denn da dann noch so erwähnt?
Genau, also die ganzen AI-KI-Features sind mal alle noch als geplant markiert. Mhm. Also da darf man gespannt sein, was da dann tatsächlich announced wird oder was da implementiert wird. Da gibt es also noch nichts Fertiges. Aber hier soll vor allem in der VM-Verhaltensanalyse auf KI zurückgegriffen werden. Und wenn dann doch was passiert ist, hilft generative AI, um direkt Maßnahmen daraus abzuleiten. Also man kann mit dem System chatten, was denn passiert ist, welche VM betroffen ist, welche Maßnahmen der Administrator zu tun hat.
Ah, cool, das heißt, man kriegt auch direkt so Handlungsempfehlungen.
Außerdem lässt sich in grafischen Timelines das VM-Verhalten beobachten, also wann ist eine VM, ja, wann ist, sind viele Änderungen auf einer VM passiert und wann war möglicherweise der Start eines Angriffes. Und daraus lässt sich dann auch im grafischen Restore-Zeitpunkt finden. Bisher sind die isolierten Recovery-Umgebungen nur bei den Hyperscalern unterstützt. Geplant ist aber auch hier, das Ganze auf On-Prem auszuweiten, sodass man auch auf seine eigene Umgebung dann restoren kann. Also jede Menge Features, die da announced wurden, aktuell noch in der Implementierung sind und wir sind gespannt, wie und wann diese dann zur Verfügung stehen.
Mega, ja, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Ausblick, wo die Reise hingeht und wie auch vor allem, wer sich das vorstellt und auch in dem Markt positioniert. Wie du sagst, bleibt spannend, was da dann wirklich kommt und wir beobachten das weiterhin. Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit und deine Expertise, was du alles mitgenommen hast. Echt mega spannende Themen und ich freue mich, wie es weitergeht.
Sehr gerne, Fabi.
Das war also unser Blick auf die VMware Explore 2024 und die ganzen Neuigkeiten und Ankündigungen. Wir haben jetzt viel gehört zum Portfolio, zu den Änderungen, die sich da ergeben haben. Wir haben was zu den neuen Tools und Features gehört, wie den RV-Tools, die Ransomware Protection Empfehlungen. Wir haben mal was zu VMware Live Recovery gehört und den AI-Features, die angekündigt wurden. Und ich denke, es bleibt weiterhin spannend, wie sich das hier entwickelt rund um den Hersteller. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Wenn Sie irgendwelche Rückfragen haben, sei es jetzt zu einem Thema hier aus dem TechPod oder generell einfach, kommen Sie immer auf uns zu. Wir sind da immer bereit, natürlich mit Ihnen in Austausch zu gehen und freuen uns einfach auf die weiteren Entwicklungen und wie es weitergeht. Und damit möchte ich mich jetzt auch verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören.
Das war unser Recap von der VMware Explore 2024. Wir hoffen, Sie konnten einige spannende Impulse mitnehmen. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen haben, melden Sie sich gern unter podcast@au.de.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.